Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Einen schönen Tag Ihnen allen. Die Identität des Priesters, das ist heute unser Thema. Priester, sind das die Chefs der Gemeinde oder so etwas wie Gemeindemoderatoren, Kirchenentertainer, Profi-Problemlöser und Psychiater durch den direkten Draht zu Gott, Predigtspezialisten, kirchliche Sozialarbeiter, Profisänger? Wenn man den heiligen Pfarrer von Ars fragt, dann bekommt man eine ganz andere Antwort zu hören. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Was die wahre Identität, das Wesen des Priestertums in der katholischen Kirche ist, darum geht es bei uns heute, eine ganz entscheidende Frage. Zu Gast ist bei uns der Regens des Priesterseminars in Köln, Dr. Markus Hofmann. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Regens, begegnen Ihnen solche Klischees bei den Bewerbern heute auch?
Bei den ernsthaften Bewerbern gibt es natürlich schon eine etwas klarere Vorstellung über das Priestertum, aber sie sind Kinder ihrer Zeit und es gibt schon eine gewisse Vielfalt in den Vorstellungen oder in der Akzentsetzung des Priestertums. Vor allem aber, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, die wenig Nähe zur katholischen Kirche haben, können einem so manches von den Ihnen vorher genannten Stereotypen oder Vorstellungen kann einem durchaus begegnen. Das ist nicht so völlig abwegig.
Dann sind wir gespannt, was die katholische Kirche sagt über die Identität des Priesters, das Wesen des Priestertums. Wir freuen uns, dass Sie darüber heute sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, am 4. August feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Jean-Marie Vianney, des heiligen Pfarrers von Ars. Er lebte von 1786 bis 1859, also vor rund 200 Jahren, und ist trotzdem ein hochaktueller Heiliger. Der selige Papst Johannes Paul II. Berichtet in seinem autobiografischen Buch Geschenk und Geheimnis, dass er aus Anlass seines goldenen Priesterjubiläums im Jahr 1996 verfasst hatte davon, dass er, Karol Wojtyła, als junger Priester in Ars gewesen und durch die Begegnung mit diesem Heiligen zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen sei. Johannes Paul schreibt: Ich gewann die Überzeugung, dass der Priester einen wesentlichen Teil seines Sendungsauftrags durch den Beichtstuhl erfüllt, dadurch, dass er sich freiwillig, sozusagen, zum Gefangenen des Beichtstuhls macht. Immer wieder kehrte ich, so der Heilige Vater weiter, wenn ich in meiner ersten Pfarrei und dann in Krakau die Beichte abnahm, in Gedanken zu jener unvergesslichen Erfahrung in Ars zurück. Ich versuchte stets, die Verbindung zum Beichtstuhl aufrecht zu erhalten, sowohl während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit in Krakau als auch jetzt in Rom, wo ich, wenn auch nur gleichsam symbolisch, jedes Jahr am Karfreitag in der Petersbasilika wieder in den Beichtstuhl zurückkehre. Als Papst kehrte Karol Wojtyła 1981 nach Ars zurück. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass dort ein Priesterseminar entstehe, das inzwischen gebaut ist und zu den Seminaren in Frankreich zählt, in denen eine neue, hoffnungsvolle Priestergeneration heranwächst. Ganz in den Spuren seines großen Vorgängers und zugleich mit der besonderen Note seiner eigenen Persönlichkeit hat unser heiliger Vater Papst Benedikt im Jahr 2009 das Priesterjahr ausgerufen und in besonderer Weise auf jenen einfachen und gleichzeitig so eindrucksvollen Landpfarrer Jean-Marie Vianney verwiesen, der 150 Jahre zuvor als Heiliger sein Leben auf dieser Erde vollendet hatte. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu, so hatte der Pfarrer von Ars einmal gesagt, und damit das Leitwort des Priesterjahres für seine 410.000 irdischen Mitbrüder ausgesprochen. Gemeinsam mit 15.000 von ihnen hat der Heilige Vater am 11. Juni 2010 zum Abschluss des Priesterjahres das Weiheversprechen der Priester erneuert. Liebe Hörer, wir sehen, die Heiligen sind keine verstaubten historischen Gestalten, sondern eingetreten in die Ewigkeit Gottes bleiben sie maßgebende, hochaktuelle Orientierungspunkte für uns. Jean-Marie Vianney und mit ihm so viele weitere heilige Priester zeigen uns, Priestern wie Nichtpriestern, innerhalb und außerhalb der Kirche, welches kostbare Geschenk und welch großartiges Geheimnis Christus seiner Kirche mit dem Priestertum gemacht hat. Der bevorstehende Festtag des heiligen Pfarrers soll uns Anlass sein, im folgenden Vortrag über die Identität des Priesters nachzudenken, also der Frage nachzugehen, was ist das Wesen des Priesters? Am 18. Oktober des vergangenen Jahres hat Papst Benedikt XVI. Einen Brief an die Seminaristen in aller Welt veröffentlicht, an dessen Anfang er eine persönliche Erfahrung seiner Jugendzeit wiedergibt. Der Heilige Vater schreibt: Als ich im Dezember 1944 zum Soldatendienst eingezogen wurde, fragte der Kompaniechef jeden einzelnen von uns, welchen Beruf er für die Zukunft anstrebe. Ich antwortete, ich wolle katholischer Priester werden. Darauf der Leutnant: Da müssen Sie sich etwas anderes suchen. Im neuen Deutschland werden Priester nicht mehr gebraucht. Ich wusste, so der Papst weiter, dass dieses neue Deutschland bereits am Ende war und dass nach den ungeheuren Verwüstungen, die dieser Wahn über das Land gebracht hatte, erst recht wieder Priester nötig sein würden. Heute ist die Lage ganz anders, aber in unterschiedlichen Weisen denken auch heute viele Leute, dass das katholische Priestertum kein Beruf für die Zukunft sei, sondern eher der Vergangenheit angehöre. Ende des Zitats. Ein Beleg, liebe Hörer, für diese auch heute in manchen Ländern verbreitete Meinung ist die in Westeuropa deutlich zurückgehende Zahl der Priesterkandidaten. Aber diese Ansicht ist genauso irrig wie die Aussage des zitierten Leutnants von 1944. Darum schreibt Benedikt XVI. Den Seminaristen weiter: Die Menschen werden immer, auch in der Periode der technischen Beherrschung der Welt und der Globalisierung, Gott benötigen, um mit ihm und durch ihn das rechte Leben zu erlernen und die Maßstäbe der wahren Menschlichkeit gegenwärtig und wirksam zu halten. Wo der Mensch Gott nicht mehr wahrnimmt, wird das Leben leer. Gott lebt, und er braucht Menschen, die für ihn da sind und die ihn zu den anderen Menschen bringen. Die Welt braucht Priester, Hirten, heute und morgen und immer, solange sie besteht. Soweit Papst Benedikt. Der Priester ist ein Mensch, der für Gott da ist und der Gott zu den anderen Menschen bringt. Das ist eine erste allgemeine Beschreibung des Priesters. Gott braucht Menschen, so schreibt der Heilige Vater. Das ist eigentlich erstaunlich. Warum braucht Gott eigentlich Menschen? Könnte er seine Pläne nicht auf andere Weise verwirklichen? Nun, natürlich gäbe es für ihn, der allmächtig und so viel größer ist als unsere Vorstellungskraft, viele andere Möglichkeiten, seinen Willen Wirklichkeit werden zu lassen. Aber Gott hat einen Weg gewählt, der sowohl seine eigene Größe wie auch eine unfassbare Wertschätzung des Menschen ausdrückt. Der Mensch ist sich selbst ja ein Geheimnis. Aus uns selbst heraus können wir keine gültige und erschöpfende Antwort auf die Frage finden, was ist der Mensch eigentlich? Woher kommt er? Was ist der Sinn meines Daseins als Mensch? Was erwartet mich nach dem Tod? Darum erklärt das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Dokument Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute: Das Geheimnis des Menschen klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes. Das heißt, wer der Mensch ist, wird allein von Jesus Christus her deutlich. Er hat uns die gültigen Antworten auf die oben genannten Fragen gebracht. Der Mensch ist Geschöpf Gottes. Er existiert, weil Gott ihn ins Dasein gerufen hat und im Leben erhält. Gottes Plan mit der Schöpfung, vor allem sein Plan für den Menschen, um dessen Willen er die ganze sichtbare Schöpfung ja ins Dasein gerufen hat, sein Plan ist das Heil des Menschen und durch ihn die Vollendung der ganzen Schöpfung. Der dreifaltige Gott, der in sich seit Ewigkeit und in Ewigkeit reines Leben, unausschöpfbare Freude und Seligkeit ist, dem es an nichts und niemandem fehlt, er hat aus reiner Liebe, einfach weil er gut, ja das höchste Gut ist, das sich verströmt und mitteilt, andere Wesen, unsichtbare und sichtbare, geschaffen und ihnen in abgestufter Weise Anteil an seiner eigenen Lebensfülle geschenkt. Der Mensch ist von Gott gedacht und gerufen, nicht nur Geschöpf, sondern sogar Kind Gottes zu werden, das heißt, in das Verhältnis einzutreten, in dem Jesus Christus zum Vater und zum Heiligen Geist steht. Der Weg, die Brücke zu dieser Gotteskindschaft, zu diesem familiären, ja intimen Leben mit Gott, die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, das ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Er hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung den vom Menschen aus unüberbrückbaren Abstand zu Gott überwunden und für uns Menschen sozusagen begehbar gemacht. Jesus Christus ist die lebendige und für immer offen bleibende Verbindung, die personale Brücke, in der Gott und Mensch miteinander eins sind. Darum ist er allein, Jesus Christus, der einzige und ewige hohe Priester im neuen und ewigen Bund Gottes mit den Menschen. Alle anderen Versuche, mit Gott in Kontakt zu treten, durch Gebet und irgendwelche aufrichtige Zeichen der Dankbarkeit und Hingabe an den Schöpfer, und auch die von Gott im alten Bund eröffnete Möglichkeit, durch die Beachtung der Tora, also des Gesetzes, das Gott dem Mose offenbart hatte, und den Gottesdienst nach den Anweisungen des Himmels, all diese Möglichkeiten, den lebendigen und wahren Gott zu erreichen, sind in der Person Jesu Christi an ihr eigentliches und endgültiges Ziel gekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Katechismus der katholischen Kirche sagt über das Priestertum des Alten Bundes, Zitat: Die ersten Priester des Alten Bundes wurden in einem eigenen Ritus geweiht. Sie wurden für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Dieses Priestertum, das eingesetzt wurde, um das Wort Gottes zu verkünden und durch Opfer und Gebet die Gemeinschaft mit Gott herzustellen, war jedoch nicht imstande, das Heil zu bewirken. Die Opfer mussten unablässig wiederholt werden und konnten nicht eine endgültige Heiligung herbeiführen. Erst das Opfer Christi sollte dies vollbringen. Soweit der Katechismus. In Christus ist Gott selbst uns entgegengekommen und durch ihn haben wir für immer den Zugang zum Herzen des himmlischen Vaters. Wer diesen Weg geht, der findet das Heil, den Sinn seines Daseins, das eigentliche Ziel der menschlichen Existenz, die ewige Freude und Seligkeit. Seit Christus gibt es kein anderes wahres Priestertum mehr als das Seine. Nur durch ihn kann der Mensch zum Heil kommen. Dass möglichst alle Menschen dieses Heil finden, das ist der Wille Gottes. Dabei achtet und respektiert er die Freiheit, die er dem Menschen als wertvolles Geschenk eingepflanzt hat und die ihn von allen anderen sichtbaren Kreaturen unterscheidet. Gott will das freie Ja des Menschen, kein erzwungenes. Darum überwältigt er ihn nicht mit seiner Allmacht, sondern wirbt um ihn. Gleichzeitig stellt er ihm alle Mittel zur Verfügung, um dieses freie Ja der Liebe und Freundschaft sprechen zu können. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der Priester und Brückenbauer des neuen Bundes, hat uns diese Botschaft gebracht und uns durch seinen Tod und seine Auferstehung die Gewissheit gegeben, dass all dies keine Erfindung, kein Wunschdenken und keine Träumerei ist. Gleichzeitig hat er sich mit der Himmelfahrt unserer direkten sinnlichen Wahrnehmung wieder entzogen, auch um uns die Freiheit des Glaubens zu lassen. Er hat die Apostel beauftragt, die frohe Botschaft auf der ganzen Welt zu verkünden und in den Sakramenten die innere Gemeinschaft mit Gott in sichtbaren und wirksamen Zeichen zu vermitteln. Vor seinem Aufstieg in die himmlische Herrlichkeit sagt der Auferstandene zu den 11 Aposteln: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das heißt, das, was ich sage, das gilt vor Gott wie in der Kirche auf Erden. Ich bin der Herr und ich kann verfügen, kann ordnen, wie ich es für richtig halte. Und dann fährt Jesus Christus fort: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Damit hat Jesus den Aposteln die Vollmacht und den Auftrag gegeben, in seinem, in Christi Namen zu handeln. Christus bleibt bei den Aposteln. Er hat ihnen seine eigene, vom himmlischen Vater erhaltene Sendung, seinen Auftrag und seine Vollmacht übertragen, und zwar nicht nur für ein paar Tage und Jahre, sondern bis zum Ende der Welt. Das heißt, es liegt in der Verantwortung der Apostel, dafür Sorge zu tragen, dass diese Sendung, dieser Auftrag weitergeführt wird und dass die von Jesus ihnen verliehene Vollmacht weitergegeben wird. Denken wir an die Worte Jesu, die er bei der Einsetzung der heiligen Eucharistie den 12 gesagt hat: Tut ihr dies zu meinem Gedächtnis. Auch das ist nicht zeitlich begrenzt gemeint gewesen, sondern für alle Tage bis zum Ende der Welt. Das war am Abend vor seinem Leiden, im Abendmahlsaal, als er ihnen mit dem größten und wichtigsten aller 7 Sakramente das Vermächtnis seiner gottmenschlichen Liebe hinterließ. An eben diesem Ort gibt der Auferstandene am Abend des Ostertages denselben Aposteln den Auftrag und die dazu notwendige Vollmacht, in seinem Namen, das heißt im Namen Gottes, und zugleich im Namen des mystischen Leibes Christi der Kirche, umkehrbereiten Sündern ihre Schuld zu vergeben. Im Johannesevangelium heißt es: Der Auferstandene hauchte sie an, das heißt, er teilte ihnen von dem Heiligen Geist mit, der ihn beseelte, und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie auch vor Gott. Und das heißt definitiv vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie auch vor Gott verweigert. Liebe Hörer, dass Gott seine Heilspläne nicht einfach so verwirklicht, wie wir das vielleicht erwarten und selber tun würden, sondern so ganz anders, das ist eine Offenbarung seiner Weisheit und Größe. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann neigen wir oft dazu, es möglichst alleine oder mit der eben für uns begrenzten und fehlbaren Zahl von Mitarbeitern, mit der gerade nötigen Hilfe bloß zu tun. Gott ist anders. Er bezieht seine Geschöpfe, vor allem das wertvollste aller sichtbaren Geschöpfe, den Menschen, den er nach seinem Abbild geschaffen hat, in die Verwirklichung seiner Pläne mit ein. Gott kann es sich sozusagen in seiner Souveränität und Größe leisten. Und in seiner Liebe zu uns will er es sich vor allem leisten, mit so armseligen, so leicht zu verunsichernden und fehlerhaften Mitarbeitern doch an sein Ziel zu gelangen. In seiner Predigt zum Abschluss des Priesterjahres am 11. Juni 2010 hat es der Heilige Vater folgendermaßen formuliert: Gott bedient sich eines armseligen Menschen, um durch ihn für die Menschen da zu sein und zu handeln. Diese Kühnheit Gottes, der sich Menschen anvertraut, Menschen zutraut, für ihn zu handeln und da zu sein, obwohl er unsere Schwäche kennt, die ist das wirklich Große, das sich im Wort Priestertum verbirgt. Soweit der Heilige Vater. Das katholische Priestertum im 21. Jahrhundert ist im Wesentlichen kein anderes als zu früheren Zeiten. Nach katholischem Verständnis ist der Priester nicht ein Produkt der jeweiligen geschichtlichen Umstände. Er spielt keine Rolle, die ihm von der Gesellschaft oder von einer bestimmten Gemeinde vorgeschrieben oder übertragen würde, sondern das Priestertum der katholischen Kirche ist gestiftet und damit unauflöslich gebunden an den ewigen hohen Priester Jesus Christus, der seiner Kirche das Priestertum geschenkt hat und es durch alle Wirren und Windungen der Zeit hindurch identisch erhält. Die Priesterweihe macht den Geweihten, dem einzigen Priester des neuen Bundes, Christus, gleichförmig, sodass er in der Person des Hauptes Christi handeln kann. In persona Christi capitis agere, heißt es im Zweiten Vatikanischen Konzil. Dabei geht die Weihe dem Handeln voraus. Nur der gültig geweihte Priester kann als Priester handeln, also zum Beispiel die heilige Eucharistie feiern oder das Bußsakrament spenden. Darum kann der Priester auch nur durch den Priester ersetzt werden und nicht durch irgendjemand anderen, der versucht, irgendwie seine Funktion oder Rolle zu übernehmen. In der Person des geweihten Priesters schenkt Jesus Christus damit der Kirche eine besondere Weise seiner Gegenwart. Wenn der Priester die Worte des Herrn spricht, dann leiht er ihm seine Stimme, aber auch seinen Verstand, seinen Willen, seinen Leib und sein Herz. Das galt für die 12 Apostel und die von ihnen durch Handauflegung und Gebet eingesetzten Priester der Urkirche genauso wie für einen Thomas von Aquin, einen Jean-Marie Vianney, einen Pater Maximilian Maria Kolbe, und es wird ebenso gelten für den Priester im 21. wie im 22. Jahrhundert, vorausgesetzt, die Wiederkunft des Herrn findet nicht zuvor statt. Diese grundlegende Herausforderung, der durch die Weihe ermöglichten und zugleich täglich mehr und mehr einzuholenden Identifikation mit Jesus Christus. Sie ist für jeden Priester zu allen Zeiten die größte und zugleich anspruchsvollste Aufgabe. Sie bleibt im Kern immer gleich und ein Ziel, auf das hin bis zum letzten Atemzug immer noch ein weiteres Wachstum möglich ist. Liebe Hörer, um sich im Dickicht der vielen möglichen Einzelheiten über das Priestertum nicht zu verlieren, ist es hilfreich, von den drei Aufgabenbereichen auszugehen, die das Zweite Vatikanische Konzil für den Priester als wesentlich nennt. Durch die Weihe, so erklärt das Konzilsdekret Presbyterorum Ordinis in seinem Vorwort, durch die Weihe werden die Priester zum Dienst für Christus, den Lehrer, Priester und König bestellt. Der Priester nimmt also teil an dem dreifachen Amt, das Jesus Christus als Haupt seiner Kirche innehat. Der Priester handelt in der Person Christi des Hauptes seiner Kirche, indem er im Namen Christi die Gläubigen erstens als Lehrer des Glaubens unterweist, indem er zweitens als Priester das Volk Gottes heiligt und indem er drittens als König und Hirt den ihm vom Bischof bzw. seinem oberen anvertrauten Teil der Kirche leitet. Beginnen wir erstens mit der Aufgabe des Priesters, Jesus Christus, den Lehrer der Wahrheit, zu vergegenwärtigen. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt dazu, das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes, das man mit Recht vom Priester verlangt. Als Mitarbeiter des Bischofs nimmt der Priester teil an dem Auftrag, den der Auferstandene den 12 Aposteln vor seiner Himmelfahrt gegeben hat. Geht hin und lehrt die Menschen, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Der Priester ist Verkünder der Offenbarung und hat die Aufgabe, den unverfälschten Glauben der Kirche zu lehren. Darum sagt das Konzil, die Priester schulden also allen, Anteil zu geben an der Wahrheit des Evangeliums. Niemals sollen sie ihre eigenen Gedanken vortragen, sondern immer Gottes Wort lehren. Diese Herausforderung besteht immer für den Priester, denn um an Jesus Christus glauben zu können, bedarf der Mensch stets der Verkündigung der Wahrheit. So fragt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Liebe Hörer, schon der getaufte und gefirmte Christ hat den Auftrag und die Sendung, den Glauben durch Wort und Tat zu bezeugen. Jeder Getaufte hat ja Anteil am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Aber um dieser Mission wirklich nachkommen zu können, bedarf der Getaufte selbst der kontinuierlichen, authentischen und bevollmächtigten Unterweisung. Im Widerstreit so vieler unterschiedlicher und sich widersprechender Meinungen ist es für den einzelnen Christen zum Teil sehr schwer, sich zu vergewissern, was die Kirche denn jetzt tatsächlich lehrt und sagt. Der Priester hat durch die Zeit des Studiums, das für ihn vor der Weihe als Zurüstung und nach der Weihe als lebenslange Weiterbildung vorgeschrieben ist, nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht, sich ständig zu bilden, um dann auch in der Lage zu sein, wie der heilige Petrus es in seinem ersten Brief an die Mitältesten, die Mitpresbyter schreibt, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Insbesondere, wenn der Priester das Evangelium verkündet und es in der Predigt auslegt, lehrt er in der Person Jesu Christi das Volk Gottes. Das ist der theologische, der Glaubensgrund, warum die Homilie in der Eucharistiefeier immer, aber auch die Predigt sonst, abgesehen von Notfällen, dem geweihten Amtsträger vorbehalten ist. Denn durch die Weihe kann und soll er im Namen, in der Autorität und in der Vollmacht Jesu Christi das Evangelium darlegen. Das setzt natürlich voraus, dass er selbst aus dem Wort Gottes lebt, es täglich nicht nur liest, sondern auch betrachtet und an erster Stelle sich selbst müht, sein eigenes Leben gemäß dem Evangelium zu führen. Dabei ist es natürlich richtig, dass es im Glauben nicht an erster Stelle um abstrakte Lehrsätze geht, sondern um die Begegnung mit Jesus Christus. Er, das fleischgewordene Wort, ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Darum reicht auch das Studium weder für den Priester noch für die anderen Christen aus. Noch wichtiger und damit an die erste Stelle, faktisch allerdings oft erst nach dem ersten Hören der Verkündigung, ist darum die persönliche, lebendige Gottesbeziehung des Christen, die sich im Gebet konkretisiert. Ja, wir können sagen, die Verkündigung des Priesters ist dann gelungen, wenn er seinen Hörern durch seine Worte hilft, überhaupt oder besser beten zu können. Heute bitten die Menschen den Priester, sie das Gebet zu lehren. Das kann er nur, wenn er selbst ein Experte des Gebetes ist. Die Menschen suchen im Priester nicht den Fachmann für alles Mögliche. Er sollte zwar eine solide Allgemeinbildung besitzen, aber er braucht nicht unbedingt ein Fachmann in den Dingen dieser Welt zu sein. Wenn die Menschen zum Priester als Priester kommen, dann suchen sie bei ihm keinen Rat in wirtschaftlichen, technischen oder tagespolitischen Detailfragen, sondern sie suchen den Mann Gottes. Das kann er aber nur sein, wenn er ein durch und durch betender Mensch ist. Darum sind die Gläubigen dankbar, wenn sie den Priester auch betend erleben. Nicht nur dann, wenn er eine liturgische Feier leitet und dann hoffentlich an erster Stelle selbst betet, sondern auch als privaten, stillen Beter. Kommen wir zum zweiten Bereich des priesterlichen Wirkens, dem Dienst der Heiligung. Es gab zumindest im deutschsprachigen Raum deutliche Kritik daran, dass der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., in seinem Schreiben zum Beginn des Priesterjahres das folgende Zitat des heiligen Pfarrers von Ars brachte. Es lautet: Alle guten Werke zusammen wiegen das Messopfer nicht auf, denn sie sind Werke von Menschen, während die heilige Messe Werk Gottes ist. Joe Marie Vianney war überzeugt, so erinnerte der Heilige Vater weiter, dass von der Messe der ganze Eifer eines Priesterlebens abhängt. Liebe Hörer, darum ist die, wenn irgend möglich tägliche, den liturgischen Vorschriften der Kirche entsprechende und mit innerer Anteilnahme vollzogene Feier der Heiligen Messe eine auch heute für den Priester geltende Herausforderung. Es gilt, sie nie zu einer bloßen Routine werden zu lassen und sich selbst mit dem Opfer Jesu Christi, dem der Priester sein Ich leihen darf, zu vereinen. Bevor er den anderen Gläubigen durch wortreiche Erklärungen hilft, das unauslotbare Geheimnis des Glaubens tiefer zu verstehen, ist es an erster Stelle seine eigene Art der Zelebration, die eine Eucharistie-Katechese darstellt. Dazu zählt dann auch die entferntere und nähere Vorbereitung auf die Feier der Heiligen Messe sowie die selbstverständliche Danksagung danach. Das, was ich immer wieder, ja täglich und sonntags als Priester oft auch mehr als einmal feiere, das so zu vollziehen, dass jede heilige Messe meine erste, meine letzte und meine einzige sein könnte, das ist nicht einfach. Darum ist es wichtig, die äußeren Zeichen der Ehrfurcht, die die Kirche erkannt hat und vorschreibt, zu pflegen und sie von innen her zu füllen, damit sie nicht mit der Zeit hohl werden. Ein zweiter Schwerpunkt des priesterlichen Heiligungsdienstes ist die Spendung des Bußsakramentes. Der Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meissner, hat beim feierlichen Abschluss des Priesterjahres im Juni 2010 in Rom vor etwa 7000 Priestern in St. Paul vor den Mauern und in San Giovanni in Laterano einen Vortrag über Bekehrung und Mission gehalten. Darin stellte er heraus, wie wichtig es für den Priester ist, auf beiden Seiten des Beichtgitters zu sein, sowohl als Empfänger wie auch als Spender des Bußsakramentes. Kardinal Meissner erklärte, ein Priester, der nicht häufig auf beiden Seiten des Beichtgitters anzutreffen ist, leidet auf Dauer Schaden an seiner Seele und an seiner Mission. Hier liegt sicher eine wesentliche Ursache für die vielfältigen Krisen, in die das Priestertum in den letzten 50 Jahren geraten ist. Das ist ja die besondere Gnade des Priestertums, dass der Priester auf beiden Seiten des Beichtgitters zu Hause sein kann, als Bekennender und als Vergebender. Wo sich der Priester vom Beichtstuhl entfernt, dort gerät er in eine schwerwiegende Identitätskrise. Das Bußsakrament ist der bevorzugte Ort für die Vertiefung der Identität des Priesters. Soweit der Erzbischof von Köln. Wenn Gläubige fragen, was kann ich denn nach dem Gebet für diesen oder jenen Priester Gutes tun? Wie kann ich ihm helfen, ein guter Priester zu sein? Dann ist einer der besten Ratschläge, gehen Sie bei diesem Priester beichten. Nehmen Sie ihn als den in Anspruch, der er ist, als Spender der Versöhnung Christi und der Kirche. Kommen wir zum Dienst der Leitung. Eine allzeit bleibende Herausforderung ist es, die Leitung der Gläubigen wirklich als Dienst, als Ministerium zu verstehen und auszuüben. Papst Benedikt hielt am 26. Mai 2010 eine Katechese über diesen Bereich des priesterlichen Dienstes und stellte dabei heraus, Zitat, der Argwohn der Menschen gegenüber dem Begriff Autorität führt nicht selten zu der Behauptung, dass jede Autorität, die nicht ausschließlich von den Menschen kommt und ihnen untergeordnet ist, von ihnen kontrolliert wird, abgeschafft werden muss. Aber gerade mit Blick auf die Regime, die im vergangenen Jahrhundert Schrecken und Tod gesät haben, wird man mit Nachdruck daran erinnert, dass sich die Autorität, wenn sie die höchste Autorität, Gott, außer Acht lässt, am Ende in jedem Bereich unweigerlich gegen den Menschen richtet. Eine Vollmacht, wie es die priesterliche ist, deren einziger Zweck es ist, dem wahren Wohl der Menschen zu dienen und ein Durchscheinen des einen höchsten Gutes zu sein, das Gott ist, eine solche Vollmacht ist dem Menschen nicht nur nicht fremd, sondern bildet im Gegenteil eine wertvolle Hilfe auf dem Weg zur vollen Verwirklichung in Christus, zum Heil. Der Heilige Vater fuhr dann in seiner Katechese weiter fort und sagte, durch die Hirten der Kirche weidet Christus seine Herde. Er ist es, der sie leitet, schützt und zurechtweist, da er sie zutiefst liebt. Doch Jesus, der Herr, der oberste Hirt unserer Seelen, hat gewollt, dass das Apostelkollegium, heute die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri und die Priester als deren wertvollste Mitarbeiter an dieser seiner Sendung teilhaben sollten, für das Gottesvolk zu sorgen, Erzieher im Glauben zu sein und der christlichen Gemeinschaft Orientierung zu geben, sie zu beseelen und zu stützen. Jeder Hirt also ist das Mittel, durch das Christus selbst die Menschen liebt. so der Heilige Vater. Leitung in der Kirche ist also ein Dienst der Liebe. Es geht nicht um eine Gängelung anderer oder um das Ausleben von Machtgier, sondern um einen Dienst, in dem die Liebe Christi zu den Seinen erfahrbar wird. Der Heilige Vater erinnerte bei dieser Katechese die Priester daran, dass für einen solchen Liebesdienst der Leitung die Rückbindung an Christus unverzichtbar ist. Er sagte, das erfordert vor allem die ständige und kontinuierliche Bereitschaft, das priesterliche Leben der Priester von Christus selbst leiten zu lassen. Niemand ist wirklich in der Lage, die Herde Christi zu weiden, wenn er nicht im tiefen und wahren Gehorsam gegenüber Christus und seiner Kirche lebt und auch die Fügsamkeit des Volkes gegenüber seinen Priestern hängt von der Fügsamkeit der Priester gegenüber Christus ab. Ende des Zitats. Liebe Hörer, diese Fügsamkeit des Priesters zeigt sich im Gehorsam gegenüber der Kirche, konkret gegenüber dem Bischof und den Weisungen des Papstes. Es gehört daher zum Wesen des Priestertums zu gehorchen. Darum verspricht der Weihekandidat den Gehorsam auch eigens vor dem Empfang der heiligen Weihe, indem er seine Hände in die Hände des weihenden Bischofs legt. So wird deutlich, dass seine Vollmacht genau das Gegenteil von Willkür ist. Die Vollmacht des Priesters ist geschenkte, nicht selbst verdiente oder erworbene. Darum hat auch kein Mensch irgendeinen Anspruch oder ein Anrecht auf den Empfang der Priesterweihe. Sie ist und bleibt zutiefst Geschenk. Für den einzelnen Empfänger, wie für die ganze Kirche, für die sie der Priester empfängt. Denn er wird ja nicht für sich selbst, sondern für den Dienst an den anderen geweiht. Von hier kommen wir auch zu einem angemessenen Verständnis der heute oft so verkannten kirchlichen Hierarchie. Papst Benedikt erklärte in der schon genannten Katechese weiter, im Allgemeinen sagt man, das Wort Hierarchie bedeute heilige Herrschaft. Aber dies ist nicht seine wahre Bedeutung. Sie lautet heiliger Ursprung. Das heißt, diese Vollmacht stammt nicht vom Menschen, sondern hat ihren Ursprung im Heiligen, im Sakrament. Der Empfang des Weihesakramentes macht den Einzelnen zum Diener Christi. Und nur als Diener Christi kann er für Christus und mit Christus führen und leiten. Wer in die heilige Ordnung des Sakraments, in die Hierarchie eintritt, ist also kein Selbstherrscher, sondern tritt in ein neues Band des Gehorsams gegenüber Christus ein. Er ist an ihn, in Gemeinschaft mit allen anderen Gliedern der heiligen Ordnung des Priestertums, gebunden. So wird deutlich, dass Gemeinschaft und Hierarchie nicht zueinander im Gegensatz stehen, sondern einander bedingen. Der Hirt, so weiter der Heilige Vater, ist also gerade dadurch Hirt, dass er die Herde leitet und über sie wacht und manchmal verhindert, dass sie sich zerstreut. Außerhalb einer Sichtweise, die ganz klar und ausdrücklich übernatürlich ist, lässt sich die dem Priester eigene Aufgabe des Leitens nicht verstehen. Die Heiligen, darunter der heilige Johannes Maria Vianney, sind mit Liebe und Hingabe der Aufgabe nachgegangen, für den ihnen anvertrauten Teil des Gottesvolkes Sorge zu tragen. So haben sie sich auch als starke und entschlossene Männer erwiesen, mit dem einzigen Ziel, das wahre Wohl der Seelen zu fördern, und mit der Fähigkeit, für die Treue zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit des Evangeliums persönlich zu bezahlen, bis hin zum Martyrium. Ende des Zitats. Liebe Hörerinnen und Hörer, beten Sie, beten wir, dass der Kirche auch heute viele solcher Heiliger und wenn nötig bis zum Martyrium bereite Priester geschenkt werden. Musik.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, es geht um das Wesen des Priestertums, die Identität des Priesters. Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln ist hier bei Radio Horeb zu Gast. Herr Regens, Ihnen herzlichen Dank für diese Ausführungen.
Gerne.
Oft wird auch vom allgemeinen Priestertum im Gegensatz zum besonderen Priestertum, eben des geweihten Priesters, gesprochen. Vielleicht können Sie zu diesem Punkt noch etwas sagen.
Ja, ich hatte ja dargelegt, dass das einzige wahre Priestertum im Neuen Bund das Priestertum Jesu Christi ist. Und jeder Getaufte bekommt Anteil an diesem einen Priestertum, in dem dem Täufling ja auch gesagt wird, dass er ein Priester, ein König und ein Prophet ist, also auch an diesem dreifachen Amt Christi teil hat. Als Getaufter braucht er allerdings die nötige Hilfe durch das Weihepriestertum. Also das Weihepriestertum steht im Dienst des gemeinsamen Priestertums aller Getauften. Es ist also nicht so, dass das Weihepriestertum die Herrscherschicht in der Kirche wäre oder so etwas, sondern es ist umgekehrt so, dass die geweihten Priester dafür da sind, den anderen Gläubigen zu helfen, ihre Anteilnahme am Priestertum Christi gut leben zu können. Das heißt, ihr Leben immer mehr gleichförmig dem Leben Christi zu gestalten. Das heißt eben auch im Gebet für die anderen einzustehen, Stellvertretung wahrzunehmen, ihr ganzes Leben als Opfer zu verstehen, dass sie etwa bei der Feier der Heiligen Messe mit dem einen Opfer Christi verbinden. Und damit sie dies können, brauchen sie eben auch die anderen Sakramente, die auch der Reinigung des inneren Lebens dienen, des Aufbaus, der Stärkung, Firmung. Und das Verhältnis ist also dieses, dass es das Priestertum der Weihe gibt, um des Priestertums aus der Taufe willen. Das wäre vielleicht gut, das von vornherein zu klären. Und dann sagt das Konzil eben auch zu Recht, dass das Weihepriestertum nicht eine irgendwie intensivere Form des Taufpriestertums einfach ist, sondern eine andere Seinsstufe, also nicht nur graduell unterschieden, sondern eine andere Wirklichkeit. Das ist auch wichtig, dass man sonst nicht die Vorstellung hat, es sind einfach die Priester, die etwas intensiveren Christen, denn zur Heiligkeit sind alle berufen, Priester wie auch Nichtpriester.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, den wir jetzt noch mit hineinnehmen. Herr Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott.
Herr Regens, ich hätte bitte, was kann man den Laien empfehlen, dass auch die Priester ihrem Zölibat treu bleiben? Was würden Sie da empfehlen? Weil wir haben leider einen traurigen Fall bei uns in der Gegend gehabt. Und was soll man da tun auch?
Also das Erste ist sicherlich das Gebet für diesen Betroffenen. Dann, dass man ihn jetzt nicht einfach verurteilt oder dass man ihn nicht, dass man nicht schlecht über ihn spricht, weil das bringt ihm überhaupt nichts, sondern dass man ihm vielleicht deutlich macht, dass man ihn stärken will, dass man ihm vielleicht auch menschlich deutlich macht, dass man ihn jetzt nicht irgendwie abschreibt. Und wahrscheinlich ist es auch gut, wenn man das eine oder andere Opfer vielleicht bringt, das mit dem Gebet verbindet. Und vielleicht auch die Hoffnung zum Ausdruck bringt, auch wenn das im Moment wenig aussichtsreich scheinen mag, dass er nochmal auch den Weg zurückfindet. Denn wenn wir in das Evangelium schauen, Petrus hat Christus verleugnet, aber hat über die Reue auch den Weg zurück zur Freundschaft mit ihm gefunden. Deswegen das zu sagen oder auf jeden Fall dafür zu beten und auch das ein oder andere Opfer zu bringen, ist, glaube ich, die wirksamste Weise zu helfen.
Danke herzlich und viele Grüße nach Köln.
Danke.
Danke, auf Wiederhören. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 96 75 120. Oder für alle, die Internetzugang haben, Sie können direkt auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org finden Sie dann auch diese Sendung. Herr Regens, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, des heiligen Pfarrers von Ars, Jean-Marie Vianney, und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und auch Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit am Priesterseminar.
Danke und vergelt's Gott.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.